Ja, moin. Wunderbares
Mikrofon funktioniert. Ja, ich sage ein paar Worte zu mir. Mein Name ist Björn Blaner und ich bin heute das erste Mal hier und freue mich hier zu sein. Ich bin 43 Jahre alt und seit 23 Jahren verheiratet. Wir haben 4 Kinder. Mein ältester Sohn ist heute hier mit dabei, der ist mit Jaron in einer Klasse, da ist also so die Verbindung. Ich weiß nicht, ob ihr es hört, ich bin kein Ostfriese, ich komme gebürtig aus Hessen, aber mein Vater kommt aus Hamburg, von daher schlägt mein Herz schon immer für den Norden. Ja, natürlich, ich bin Pastor und zwar nicht von den Baptisten, sondern aus dem Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, dem BFP. Aber bin schon immer auch mit Baptisten und Allianz unterwegs und freue mich hier zu sein und euch mit euch gemeinsam in Gottes Wort zu schauen. Ja, ich bin gewohnt, vor der Predigt nochmal zu beten und das würde ich gern tun. Ihr dürft gerne sitzen bleiben, ihr müsst nicht aufstehen. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns begegnen möchtest. Es ist immer wieder ein Geschenk, dass wir uns gemeinsam versammeln dürfen und dass wir erleben dürfen, dass du, Herr Jesus, jeden Einzelnen von uns siehst. Mit all den Gedanken und den Dingen, die auf unserem Herzen sind, die uns bewegen, die uns manchmal in Beschlag nehmen. Du freust dich darauf, dass wir zu dir kommen und das Auspacken dir hinlegen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du uns begegnest und in unser Leben hineinsprichst, dass du Worte des ewigen Lebens für uns hast, die einfach in unserem Leben Veränderung bewirken, Trost und Zuspruch. Herr, all das, was jeder Einzelne von uns so braucht. In Jesu Namen. Amen. Ja, ich habe geguckt bei euch auf der Homepage und habe bei YouTube so einen Trailer gesehen über eure 175-Jahr-Feier und dachte, das ist ja gewaltig. 175 Jahre oder jetzt ja schon über 175 Jahre. Gottesdienst, Gott suchen an diesem Ort und das ist für mich eine Ehre, heute einen ganz kleinen Mini-Teil mit euch gemeinsam davon zu gestalten. Ist ja immer so eine spannende Sache, wenn man sich nicht kennt, so für beide Seiten. Was kommt da für ein Mensch? Ne, was bringt der so mit? Jetzt habt ihr so ein paar Schlaglichter zu meiner Person gehört. Aber das Schöne ist ja immer, dass es gar nicht so entscheidend ist, ob wir uns so richtig kennen, sondern das Wichtigste ist, dass Jesus uns kennt und dass er uns begegnen möchte. Und ich weiß nicht, wie ihr das so empfindet, aber ich denke, wir leben in herausfordernden Zeiten, stürmische Zeiten. Und damit meine ich jetzt nicht das letzte ostfriesische Wetter der letzten Wochen, wo es irgendwie nicht so schön war, ich weiß nicht, ob ihr viel im Urlaub unterwegs wart, irgendwo Sonne gefunden habt. Wir waren hier in Ostfriesland und ich finde es schon ein bisschen gemein für die Schüler, dass jetzt das schöne Wetter kommt, wo die Schule wieder losgeht. Aber ich spreche von diesen vielen Themen, die uns manchmal so beschäftigen. So im Allgemeinen habe ich den Eindruck, dass die Lebenslast oder auch der Druck steigt bei den Menschen. Und immer mehr und schneller man an Grenzen kommt. Und da gibt es natürlich auch viele große Themen, die uns alle betreffen. Ja, vielleicht so wie sich die Gesellschaft verändert mit so einem Ruck nach rechts oder auch durch die Folgen von Pandemie, verschiedene soziologische Umwerfungen in unserem Land. Dann gibt es natürlich die Kriege oder den Zollstreit, je nachdem in welcher Branche man so arbeitet, haben die Leute dort Angst. Oder die täglich neuen Einfälle von Trump, wo man jeden Morgen mal sieht, oh, was gibt's Neues? Ja, schon wieder irgendwie eine neue Meldung, Klimakrise, Preisentwicklung und so weiter. Da gibt's einfach viele große Themen, die alle an einen manchmal rütteln. Und dann sind da meistens auch noch diese persönlichen Themenbereiche, die einen herausfordern, ne? Wie Beruf, Familie, Gesundheit. Manchmal die großen und kleinen Schicksalsschläge, die so einen treffen oder auch Gemeindeherausforderungen. Ich weiß, ihr seid ja jetzt auch durch eine Zeit gegangen, lange ohne Pastor, wo viele Dinge zu tun sind. Und ich denke, jeder von uns kann wahrscheinlich, wenn er sich so einen kurzen Moment Zeit nimmt, so eine Liste füllen mit Schlagworten, die für ihn herausfordernd sind. Und wenn all diese Dinge ungünstig zusammenkommen, dann kann das manchmal schon richtig viel sein. Und dann hat man manchmal mehr damit zu kämpfen, manchmal weniger. Und manchmal hat das sogar das Potenzial, dass einem die Dinge an die Grenzen und darüber hinaus bringen. Und dann wächst einem alles so über den Kopf. Kurz gesagt, das Leben hat das Potenzial, uns in Krisen zu stürzen. Und darum geht es mir heute in meiner Predigt. Wie gehen wir damit um, wenn wir in Krisen sind, wenn wir das Gefühl haben, über uns bricht alles zusammen? Aber ich möchte mit uns einen kurzen Vers aus der Bibel zum Start anfangen, der uns herausfordert. Matthäus 28, Vers 20. Ich denke, die meisten von uns werden diesen Vers kennen. Und da heißt es, Jesus spricht, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Vielleicht denkst du dir jetzt, wieso soll der denn herausfordern? Der fordert doch nicht heraus. Das ist doch ein schöner Vers. Den kennt man doch. Und das ist doch eine tolle Zusage, oder? Ist das nicht schon gleich die Lösung? Wir hören von Krisen oder leben sie uns und dann lesen wir, ja, Jesus ist bei uns alle Tage bis an der Weltende, Häkchen dran, Krise vorbei. So wäre das doch schön, oder? Er ist immer da für uns, er lässt uns nicht alleine. Besonders wenn man dann noch daran denkt, ja, was die Verse davor sind, dass er ja sagt, mir ist alle Macht gegeben in Himmel und auf Erden. Also jemand, der wirklich das Potenzial hat, alles zu verändern. Das ist doch nicht herausfordernd. Das ist doch schön. Ja und nein. Ich kenne beides. Mal empfindet man das als eine beruhigende Zusage, wo man sagt, ja, danke, schön, dass du da bist. Das tut gut. Manchmal ist es vielleicht auch mehr so dieser nüchterne, dogmatische Glaubenssatz. Ja, genau, wer ist immer da? Jesus ist immer da. Ne? Macht man sein Häkchen dran. Aber dann gibt es eben diese Situationen, wo man in der Krise ist und wo einem vielleicht alles zu viel ist. Und wo man sich fragt, was wir gerade auch gehört haben, Gott, wo bist du? Und genau darüber möchte ich sprechen. Es gibt Situationen, da hat die Seele zu kämpfen. Und dann spricht man davon, ne, dass man das Wasser wie bis zum Hals hat. Und man denkt so, hey, wenn jetzt noch eine Sache kommt, dann weiß ich nicht weiter. Vielleicht kennst du auch so Situationen im Leben, wo dein Herz oder deine Seele vielleicht mit Schmerzen zu kämpfen hat und mit Fragen erfüllt ist. Und dann liest du diesen Vers und dann wird er in deinem Herz in Frage gestellt und in deinen Gedanken umformuliert. Ist Jesus wirklich bei mir alle Tage bis an der Weltende? Wo der Glaube erschüttert ist und kämpft ist und du dich fragst, Gott, wo bist du? Und das ist im Übrigen der Titel meiner Predigt. Gott, wo bist du, wenn die Seele schreit? Darf denn Glaubenskrise sein? Und ich habe erlebt, in diesen Momenten reicht es nicht, diesen Vers als dogmatische Richtigkeit zu haben oder zu kennen. Momente, in denen du dir eine Begegnung mit Gott wünschst, aber sie nicht zufindest oder sie nicht spürst. Wenn Situationen in deinem Leben geschehen, die du nicht in Einklang bringen kannst und sagst, Gott, wenn du doch alle Macht hast, warum lässt du das zu? Dann kann dieser Vers herausfordernd werden. Wenn der Glaube in der Krise ist und man mit Gott anfängt zu hadern, wie gehen wir dann damit um? Es ist ja überhaupt die Frage, darf ich denn hadern als Christ und das anders empfinden, wenn es dort steht? Manchmal hat man dann gleich noch ein Problem mehr, dass man denkt, was bin ich für ein schlechter Christ? Ich muss das doch glauben, da steht es doch. Was ist falsch? Mein Glaube? Mein Leben? Mache ich was falsch? Und ich möchte heute an diese Fragen ein bisschen Luft oder Licht hineinlassen. Weil häufig ist es so, dass wir mit diesen Fragen alleine kämpfen, dass wir sie im Verborgenen durchkauen. Und wenn es dir so geht oder auch vielleicht nicht so geht, ich glaube, Gott möchte uns sensibilisieren für dieses Thema. Und ich möchte uns ein paar Gedanken dazu teilen. Der erste Punkt, der mir wichtig geworden ist in diesem Umgang, ist eigentlich ziemlich simpel. Wir müssen darüber sprechen. Wir dürfen anfangen, darüber zu sprechen. Oft wird selten darüber gesprochen, wie man in Krisen kommt, wie man da wieder rauskommt. Oder ja auch mit Glaubenskrisen. Und ich habe mich gefragt, warum eigentlich, selbst in christlichen Kreisen? Ganz einfach, in unserer Gesellschaft ist es in, Erfolge zu präsentieren. Niemand erzählt von seinen Misserfolgen, sondern natürlich, ne, es wird immer eine Geschichte des Sieges erzählt. Und auch wenn wir uns in den sozialen Medien ja, bewegen, dann sieht man, wie sehr sich Menschen damit damit beschäftigen, das perfekte, traumhafte Selfie zu bekommen. Ja, man teilt diese Urlaubsmomente, wo man diesen tollen Sonnenuntergang hat. Oder man tut möglichst geistreiche oder beeindruckende Statusmeldungen machen. Und dabei wird dann oft vieles mit Filtern belegt oder auch einfach nur extrem inszeniert. Mal so ein kleines Beispiel. Wir haben ja 4 Kinder. Wenn man mal versucht hat, mit 4 kleinen Kindern ein tolles Bild für Oma und Opa zu schießen, zum Beispiel an Weihnachten, ja, so vor dem Weihnachtsbaum, wo hoffentlich noch alle ihre Klamotten schön und sauber anhaben. Und wer dann versucht hat, ein Familienbild zu machen mit Selbstauslöser, zigmal, der weiß, was dort für eine Stimmung herrscht hinter so einem Bild, wenn er es geschafft haben sollte, ein wirklich tolles Foto gemacht zu haben. Meistens ist das in meiner Erfahrung nicht so ein traumhafter Moment, mindestens mal für die Kinder. Ne? Wenn man dann immer noch mal guckt und die Frisur und noch mal und jetzt lächel doch mal und dann denkt sich das Kind, ich habe schon 100 Mal gelächelt, reicht das nicht langsam oder so? Irgendwie wissen wir das und trotzdem, wenn wir diese Dinge sehen, suggeriert es uns irgendwie bei den anderen, da läuft das wahrscheinlich besser. Oh, guck mal, wie toll, ne? So schön aufgeräumt, bei mir ist es dann doch nicht so oder so. Und der Feind nutzt das. Er möchte uns zeigen, hey, bei den anderen ist das immer einfacher, das ist immer besser, nur bei dir, da läuft das falsch. Und interessant ist, dass auch wir Christen oft in der Gefahr stehen, das Positive zu teilen und von unseren Erfolgen zu erzählen, von dem, was gut läuft. Und die Sachen, die nicht so gut laufen, die lässt man meistens weg, die fallen unter den Tisch. Ich habe vor einigen Jahren mal den Versuch gemacht, nach einer herausfordernden, schwierigen Situation, als ich zu unserer Bundeskonferenz kam, ist ja von einem anderen Bund, da kann ich das ja erzählen, ne? Und da hat man die Leute, wir sehen uns dann als Pastoren einmal im Jahr auf so einer großen Konferenz und ich kam echt aus einer Krise, aus schwierigen Situationen. Und wie das so ist, dann begegnet man sich jemandem, den man so vielleicht so ein bisschen kennt, ne? Und dann, hey Björn, schön dich zu sehen, na wie geht's? Und ich habe nicht gesagt, was man sagt, ja, alles klar oder läuft oder, ne, oder meine Gemeinde wächst oder so. Ne? Sondern ich sagte, ey, mir geht's schlecht, das ist gerade echt nicht gut. Und er so, ja, schön. Oh, ja, ja, Gott ist mit dir. Und wir sehen uns sicher noch die Tage. Ich weiß, das war ein bisschen gemein, aber es hat mir das so gezeigt, das ist wie ein Fehler im System. Wir sind so darauf programmiert zu sagen, hey, mir geht's gut. Ne? Und alle sagen, wunderbar, weiter so. Aber natürlich, wenn man sich mit Krisen auseinandersetzt oder auch mit Menschen, die in Herausforderungen stehen, dann kostet das Zeit und Kraft. Und natürlich macht man das auch nicht mal eben auf dem Flur, ne? Und wer kann denn heute schon sagen, dass er zu viel Zeit und zu viel Kraft hat? Also ich habe selten jemanden gesehen, der gesagt hat, oh, mir ist so langweilig, ich habe so viel Kraft, hey, hättest du was zu tun für mich? Mir, also ich weiß auch nicht, also gib mir doch noch mal bitte irgendwie was oder soll ich dir irgendwie helfen? Nein, meistens, wenn ich mich mit Menschen unterhalte, und das Faszinierende ist ja, die Technik nimmt uns so viel ab, Eigentlich ist die ja alle geschaffen, damit es uns besser geht und wir mehr Zeit haben. Und wir werden eigentlich eher daran krank, weil wir immer noch weniger Zeit haben, immer noch mehr Stress haben. Und so bleiben wir oft doch lieber bei diesem System, wenn einer fragt, und wie geht's? Ja, es geht mir gut. Wunderbar, dann machen wir so weiter. Ein weiterer Grund liegt auch darin, dass der Feind es liebt, uns zu separieren. Er benutzt es am liebsten, uns in Krisen zu isolieren, dass wir es für uns behalten, dass wir uns zurückziehen. Weil alleine kann er uns besser besiegen. Und deswegen erfüllt er uns oft mit Scham, dass er sagt, hey, nee, darüber kannst du nicht reden. Das behalte mal lieber besser für dich. Und oft ist es so, dass man ja mit so vielen Fragen konfrontiert ist und dass man selber keine Antworten hat, dass es auch anstrengend ist, darüber zu reden. Und er redet einen oft ein, das ist nur dein Problem. Oder er sagt dir, das liegt wahrscheinlich an dir selbst. Und dann kann das sein, dass wir in unseren Gedanken so gefangen sind in diesen Situationen, dass wir einfach uns nur noch darum drehen und nicht mehr bereit sind, uns zu öffnen. Weil wir meistens irgendwie mit der Frage konfrontiert sind, irgendjemand muss doch schuld sein, da muss doch irgendwas geändert werden an der Situation. Vielleicht so ein bisschen wie bei dem Johannesevangelium 9 mit der Geschichte mit dem Blindgeborenen. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, aber da ist dieser Blindgeborene, der von Geburt an blind war, Jesus begegnet und den Jüngern, und die Jünger fragen Jesus, hey, wieso ist das eigentlich so? Wer hat eigentlich Schuld? Haben die Eltern gesündigt oder hat der gesündigt? Ne, die haben gedacht, irgendeiner muss ja an dem Schlamassel schuld sein. Die haben gar nicht wahrgenommen, dass dort ein Mensch ist, wie es mit dem geht, sondern die wollten ein theologisches Gespräch führen. Und oft, wenn man in dieser Situation sitzt, kann ich mir vorstellen, dass der Blinde sich auch gefragt hat, Gott, warum ist das so? Der Feind sucht immer nach dem Schuldigen. Und wir suchen auch oft nach dem Schuldigen, weil wir glauben, wenn wir ihn gefunden hätten, hätten wir eine Lösung. Manchmal kann es aber auch sein, dass wir über unsere eigenen Ansprüche stolpern. Als Christ müssen wir doch die Krisen überstehen. Also wenn nicht wir haben doch Jesus, ne? Wenn die Welt in der Krise ist, okay, aber wir mit Jesus, das kann doch eigentlich nicht sein. Und dann benutzt der Feind das als Anklage. Da steht es doch, Jesus ist bei dir. Und dann kennen wir diese Verse und schauen in die Realität. Darf das sein? Ich glaube, es darf sein. Es ist nicht schön, aber es darf sein. Und ich denke, wir dürfen lernen, anfangen, darüber zu sprechen, weil immer dort, wo ich das tue, erlebe ich, dass Menschen eigentlich mir spiegeln und sagen, hey, ich kenne das auch. Ich habe auch damit zu kämpfen. Und es tut gut, sich darüber auszutauschen. Und so ein kleiner Hinweis, wenn du denkst, dass solche Worte aus der Bibel dir als Anspruch entgegenkommen, dann ist das in der Regel immer der Feind, weil Gott arbeitet nicht mit einem Anspruch, sondern mit Zuspruch. Er will uns zusprechen und nicht einen Anspruch an uns legen und sagen, warum erlebst du das nicht? Und das Schöne ist, wenn ich in die Bibel schaue, dann sind wir damit auch im Übrigen gar nicht alleine. Schauen wir mal kurz bei dem großen Paulus, den Apostel, den wir oft so genial finden. Der hatte kein Problem damit, über seine Krisen zu sprechen. 2. Korinther 1, Vers 8 nach der Schlachterübersetzung. Da sagt er, denn wir wollen euch, Brüder oder Geschwister, nicht in Unkenntnis lassen über unsere Bedrängnis, die uns in der Provinz Asia widerfahren ist. Dass wir übermäßig schwer zu tragen hatten, über unser Vermögen hinaus, sodass wir selbst am Leben verzweifelten. Das ist schon ganz schön krass. Paulus schreibt, er ist am Leben verzweifelt. Oder im 2. Korinther 7, Vers 5, dann sagt er, denn auch als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern in allem waren wir bedrängt von Außenkämpfe, von innen Ängste. Und dann heißt es in den nächsten Versen, dass Titus kam und ihn tröstete. Er ließ sich von seinem Mitarbeiter trösten. Ich finde es interessant, dass Paulus nicht nur das erlebt, sondern dass er es auch schreibt. Und dass er nicht einen Vortrag gehalten hat, also jetzt komm, im Glauben müssen wir dem widerstehen und hier gibt es keine Verzweiflung in unserem Leben. Krise darf zum Glaubensleben dazugehören. Und David widmet dem Ganzen zum Beispiel den ganzen Psalm 13, diesen schmerzhaften Thema, mit einer einzigen Frage, die er gleich viermal hintereinander stellt, wo er immer sagt, bis wann, Herr, bis wann, Herr, bis wann, Herr? Und er wartet darauf, auf diese neue Begegnung mit Gott. Diese Kämpfe gibt es und wir dürfen lernen, darüber zu sprechen. Zweitens, was mir in diesen Kämpfen bewusst geworden ist, wir dürfen lernen, sie stehen zu lassen und warten zu lernen. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Mir geht es häufig so, wenn es irgendein Problem gibt, wenn irgendetwas nicht so läuft, dann denke ich immer, ich müsste etwas tun. Ich muss irgendwas dagegen ändern. Krise darf nicht sein. Und ich glaube, dieser Aktivismus, da tun wir uns keinen Gefallen mit. Als der Teufel Jesus in der Wüste versucht hat und in Frage gestellt hat, ob er wirklich Gottes Sohn ist, hat Jesus nichts getan, um das zu widerlegen. Er hat dann nicht gesagt, so, ich mache jetzt mal 5 Wunder oder du wirst schon noch sehen, sondern er hat sich einfach mit Gott beschäftigt. Er ruhte in Gott und hat nicht das Gegenteil beweisen müssen. Und ich merke, mir fällt es oft schwer, dann auch in diesen schwierigen Situationen in Gott zu ruhen. Aber Jesus konnte das. Natürlich, er ist auch der Sohn Gottes. Vielleicht fällt es uns deswegen oft schwerer. Aber oft haben wir auch, vielleicht auch gerade in meiner Gemeindebewegung, wo wir doch eigentlich immer damit rechnen, dass doch Gott gewaltig eingreifen müsste, haben wir oft das Gefühl, Krise darf nicht zum Programm des Lebens gehören. Irgendwas muss man tun. Aber ich glaube mittlerweile, dass Krisen einfach zum Leben, zum Programm des Lebens und der gefallenen Schöpfung dazugehören. Und es bedeutet nicht automatisch immer, dass du etwas falsch machst oder dass du jetzt am besten etwas noch richtiger oder besser machen müsstest. Ne? Mehr beten, mehr Bibel lesen oder fasten. Das ist alles nicht falsch und es ist nicht schlecht. Aber wenn wir das so als Pflicht oder so als Brechstange sehen und zu sagen, jetzt, damit wir irgendwie diese Krise umbiegen können, dann sind wir, glaube ich, auf dem Holzweg. Manchmal gilt es einfach auszuhalten und zu warten, und das fällt uns oft am schwersten. Und als ich in so einer Krise war, auch mit diesem Vers, wo ich in so einer Situation war und all mit diesen Kämpfen zu tun hatte, und auch mit diesem Vers, dass ich dachte, Gott, ich weiß, du bist da, aber irgendwie spüre ich dich nicht. Und irgendwie kann ich das, was ich gerade erlebe, nicht einordnen. Da stolperte ich über einen Bibelvers, der mich zu dieser Predigt inspirierte. Und in diesem Sturm der Fragen und in diesem Fragen, Gott, wo bist du? Was muss ich tun? Muss ich was tun? Warum tust du nichts? Warum läuft das hier falsch? Und ich mich so alleine fühlte und so meine Probleme damit hatte mit, ich bin bei dir alle Tage, da begegnete mir ein Vers aus Jeremia 23, Vers 23. Und da sagt er, bin ich nur ein Gott aus der Nähe, spricht der Herr, und ich auch ein Gott aus der Ferne? Und da dachte ich, das ist ja krass. Gott schreibt in seinem Wort, dass er nicht nur nah ist, sondern auch ferne. Ich gedacht, darf er das denn theologisch überhaupt so schreiben? Ein Gott der Ferne. Und wisst ihr was? Als ich das gelesen hatte und dachte, okay, es gibt diese Momente, da kam ich zur Ruhe. Da hörte dieser Kampf auf. Und das Faszinierende ist, in dem Moment, wo ich sagte, okay, es gibt diese Phasen, ne? Gott ist manchmal nicht so da, wie ich das haben möchte. Oder wie ich meine, ich bräuchte das. Da kam mir dieser Gott der Ferne auf einmal wieder nahe. Der Gott der Ferne, ist kein Fehler im System, sondern scheinbar Teil des Programms. Und es ist aber nicht oft einfach für uns stehen zu lassen. Und auch wenn wir die Bibel lesen, wie Jesus mit seinen Jüngern umgegangen ist, dann ist er nicht immer so lieb und freundlich mit denen umgegangen, wie wir uns das manchmal vorstellen. Wenn man zum Beispiel mal gelesen hat, als Petrus gesagt bekommt, dass er vieles leiden muss um seinetwillen und er dann fragt und guckt so auf den Johannes, den Jünger, und sagt zu Jesus, und was ist mit dem? Was hat Jesus geantwortet? Was geht es dich an, folge du mir nach? Da dachte ich auch, oh, das ist nicht immer so einfach. Und das stehen zu lassen. Aber in diesem Moment war das für mich wie eine Befreiung, weil man es dann nicht leugnen muss, man muss es nicht schönreden. Man muss nicht im Aktivismus es betäuben, ja, oder mit irgendwie Alkohol oder so. Aber ich glaube, wir Christen, wenn wir diese Situation erleben, dann betäuben wir das ganz häufig gern mit Aktivismus, dass wir noch mehr tun und weniger nachdenken. Manchmal muss man akzeptieren und warten. Es gibt tote Tage und tote Lebensabschnitte, wo nichts geschieht. Oft unter der Oberfläche, aber offensichtlich nichts. Kar-Samstag zum Beispiel ist so ein Tag. Da lesen wir keine Geschichte. Nur Verzweiflung war dort und Leere. Am Karfreitag hatten sie noch zu kämpfen. Ostern war das Happy End. Aber der Samstag ist ein toter Tag. Da gibt es nicht schön zu reden. Da muss man durch. Und es darf sein. Und der dritte Punkt ist, dass nach einiger Zeit dieses Wartens mir deutlich wurde, und damit komme ich so auf die Zielgerade, es sind Momentaufnahmen. Es ist weder das Ende noch das Ziel. Und dann fiel mir etwas auf. Es ist die Masche des Feindes, die er so gerne benutzt. Und ich sage ja, diese Umformulierung, wenn du dich fragst, ist Gott wirklich bei mir, ist Jesus wirklich jeden Tag an meiner Seite? Und vielleicht klingt das bei euch auch im Ohr, dass es am Anfang hieß, dürft ihr wirklich von allen Bäumen des Gartens nichts essen? Er verdreht so gerne, er stellt in Frage und verunsichert einen mit Täuschung. Und da steckt der Teufel manchmal wirklich im Detail. Und ich bin bei diesem Wort wirklich hängen geblieben. Was ist eigentlich Wirklichkeit? Und ich will da jetzt nicht eine Philosophieabhandlung drüber vorbringen, was Wirklichkeit bedeutet. Aber ich dachte darüber nach und eigentlich ist es so, dass wir unsere Wirklichkeit immer an der Wirkung festmachen. Wie etwas auf uns wirkt und dann haben wir oft schnell das Problem. Wenn wir das als Indikator immer nehmen, wie etwas wirkt, wie man sich dabei fühlt, was man erfährt, dann bleibt das eigentlich nur in dem Hier und Jetzt, in dieser Situation. Und deswegen diese Frage, ist er wirklich hier? Spüre ich ihn jeden Tag? Und ich muss zugeben, nicht jeden Tag so, wie ich das gerne hätte. Speziell in schwierigen Herausforderungen. Aber das Wesen von Momentaufnahmen ist, dass sie im Hier und Jetzt gefangen ist. Aber es ist nur ein Bild. Und wir haben ja vorhin auch diese Bilder gesehen, dass man unterschiedlich die Bilder wahrnehmen kann. Aber es ist eine Aufnahme. Es ist wie ein Filmausschnitt, aber nicht der ganze Film. Es spiegelt nicht das ganze Bild wider einer Situation. Und das kann manchmal sehr hart sein. Aber wir dürfen darauf vertrauen, dass es Momentaufnahmen in unserem Leben sind. Ein Beispiel von David in negativer Art ist aus Psalm 37, Vers 35. Da thematisiert David in dem Psalm, dass die Gottlosen Erfolg haben. Das hat ihn beschäftigt, dass sie in ihrer Skrupellosigkeit und ihrem Machtmissbrauch Erfolg haben. Und er sich gefragt hat, Gott, wie kann das sein? Und dann heißt es in Vers 35, ich sah einen Gottlosen, der war gewalttätig und breitete sich aus wie ein grünender, tiefwurzelnder Baum. Und wenn man das so hört und liest, dann hört man diese Entrüstung daraus. Und man kann direkt an Psalm 1 denken, wo es doch eigentlich heißt, der Gerechte ist doch wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Und jetzt kommt hier ein Gottloser, der menschenverachtend, gewalttätig unterwegs ist. Und er sieht aus wie dieser grüne Baum. Wie kann das sein? Und wenn wir bei diesem Punkt stehen bleiben, dann kann man daran verzweifeln und sagen, Gott, ich verstehe die Welt nicht mehr. Aber dann heißt es ein Vers weiter, aber als man wieder vorbeiging, da war er nicht mehr. Ich suchte ihn, doch er war nicht mehr zu finden, weil es eine Momentaufnahme war. Da war dieser Gottlose in seinem Stolz, in seinem Hochmut, in dieser Lage, in dieser Situation. Und ich weiß nicht, wie oft David daran vorbeigegangen ist und wie oft er damit zu kämpfen hatte und sich gefragt hat, Gott, warum lässt du das zu? Schließlich hat er ja dann auch im Psalm darüber geschrieben. Aber irgendwann, nach einiger Zeit, kam er vorbei und merkte, der ist nicht mehr da. Das hatte keinen Bestand. Und er hat sich sogar auf die Suche gemacht, nicht nur, oh, ist ja interessant, ist nicht mehr da, sondern er suchte es. Und so ist es, es sind Momentaufnahmen. Wisst ihr, in der Bibel ist das oft deswegen so schön, weil man gleich weiterlesen kann. Da geht die Geschichte weiter, da musst du nicht 24 Stunden durch den Karsamstag. Oder da liest du die Josef-Geschichte, dass der da lange im Gefängnis war, aber wie schön, der Vers geht ja gleich weiter und die zig Jahre sind in einem Nu vorbei. Das Problem in unserem Leben ist, wir können nicht vorspulen. Wir müssen da durch. Und deswegen dürfen wir und müssen wir warten und ausharren. Und wir dürfen uns daran festhalten und sagen, ja, wie mit David, bis wann, Herr, wann kommst du? Aber uns darauf ausrichten zu sagen, das ist nicht das Ende, er wird wieder kommen. Und deswegen ist David mir so ein Vorbild und ich liebe seine Psalmen, weil er alle Gefühlsregungen da drin hat. Von Gottes Lob, wie ich es nicht besser ausdrücken kann, mit Glaubenskämpfen, mit Hadern und zum Teil auch richtig drastischen Ausdrücken, wo ich denke, okay, das hätte ich jetzt nicht gebraucht, ne? Oder nicht gesagt. Genauso wie er Gott lobte, schimpfte er auch über das Leben und haderte er mit Gott. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit und Wahrhaftigkeit, die könnte uns auch gut tun. Warum scheint Gott uns manchmal fern oder ist manchmal fern? Ich glaube, weil er genau das sucht, nicht unsere Frömmigkeit, sondern unsere Ehrlichkeit, unsere Sehnsucht, unser nach ihm fragen, ihn vermissen, uns ja einfach damit nicht abgeben, so wie wir es vorhin gehört haben. Und diesen Kampf, manchmal gegen alle Umstände und gegen unsere erlebte Wirklichkeit festzuhalten und sagen, ich glaube dennoch. Das ist kein prunkvoller, siegreicher, kitschiger Glaube, sondern oft einer, der mit Tränen einhergeht. Aber ich glaube, so wie Gott ganz am Anfang durch den Garten lief und sagte, Adam, wo bist du? Wünscht er sich, dass wir in unserem Leben in diesen Situationen genauso rufen, Gott, wo bist du? Ich will dir wieder begegnen. Und das fällt manchmal nicht leicht und manchmal ist es schwer und kann kräftezehrend sein. Ich komme zum Schluss. In all diesen Kämpfen begegnete mir dann ein dritter Vers bei David. Wenn man in Krisen steht, dann kann man oft selbst wenig bewirken. Oft ist man überfordert und kraftlos und man braucht meistens alle Kraft, um einfach nur auszuhalten. Und da stolperte ich über ein Bekenntnis von David, das mir Mut machte und das wie so ein Dosenöffner war. David, der war kein Schönwetter-Nachfolger, sondern der kannte sich ja mit dem Leben aus. Und deswegen ist es keine Worthülse bei ihm, sondern ein belastbares Bekenntnis, was er nicht so leichtfertig gesagt hat. Wenn man so vor Augen hat, was David alles in seinem Leben an Höhen und Tiefen erlebt hat, finde ich diese Aussage auch aus dem Psalm 37, Vers 25 echt genial. Da sagt er, ich bin jung gewesen und bin alt geworden, doch nie sah ich einen Gerechten verlassen, noch seine Nachkommen um Brot betteln. Noch nie sah ich einen Gerechten verlassen. Das sagt der David, der verfolgt wurde, der fliehen musste, der zeitweise heimatlos war, der sich verrückt stellen musste und all diese Dinge. Und sein Bekenntnis am Schluss war, nie sah ich einen verlassen. Wenn wir in seine Psalmen schauen, dann sehen wir die Kämpfen in diesen Momentaufnahmen, wo er zu kämpfen hatte, wo er mit Gott haderte, wo er wieder auf der Suche war und sagte, Gott, helf mir, sei mir da. Aber am Ende seines Lebens, im Rückblick auf den ganzen Film, sagt er, nie war einer verlassen. Und diese Zuversicht, die ermutigt mich. Und die darf uns in diesen Situationen die Kraft geben, festzuhalten. Und vielleicht mit David zu sagen, bis wann, Herr? Und wenn wir ausharren, dann werden wir zu diesem Bekenntnis kommen und ihn wieder erleben. Wenn bei dir gerade vielleicht alles super Sonnenschein ist, dann freut mich das. Und ich will hier niemandem eine Krise einreden. Aber vielleicht möchte Gott dich vorbereiten für Menschen oder eine Welt, die immer mehr in den Krisenmodus hineinrutscht. Dass wir Menschen heilsame Begegnungen bieten können. Und ich möchte uns für dieses Thema Glauben in der Krise sensibilisieren, dass wir fähig werden, darüber zu sprechen. Und wenn du vielleicht selbst diese Fragen kennst und damit gerade kämpfst, vielleicht hat dir das ein oder andere, hoffe ich, einen Gedankenanstoß bieten können. Vielleicht ist aber auch jemand hier, der wirklich am Boden ist, der sich wie in einem dunklen Raum fühlt, alleine. Vielleicht sieht das äußerlich keiner, dann will ich dir Mut machen. Du bist nicht alleine. Manchmal scheint Gott ferne und es ist schwer, aber es bleiben Momentaufnahmen. Es braucht Ausharren, denn es ist nicht das Ende der Geschichte. Er wird wieder nahe kommen. Und ich will gleich für dich beten, dass Gott dir begegnet und dir dann ein Fenster oder eine Tür in diesen Raum öffnet. Und ich weiß nicht, wer von euch ein Losungsleser ist. Ich lese gerne die Losung und ich musste darüber schmunzeln, weil der zweite Teil der Losung ist heute, seid gewiss, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und das wusste ich nicht, als ich mich für dieses Thema entschieden habe und als ich das gelesen habe, dachte ich, Gott, du hast Humor. Du scheinst manchmal fern und du liebst es, uns nahe zu kommen. Ich möchte beten.